Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Nasse Moore braucht das Land. Das finde ich ein hübsches Motto eigentlich. Das sage auch nicht ich, sondern das sagen zwei renommierte Moorforscher. Die haben erstmals die bedeutendsten 115 Moore Deutschlands in einer Gesamtschau vorgestellt in einem neuen Sachbuch, das Johannes Kaiser bereits für uns gelesen hat. Herr Kaiser, das Buch versteht sich als Bestandsaufnahme deutscher Moore. Es will wahrscheinlich auch die Politik wachrütteln, für das Thema stärker interessieren. Was bietet es uns? Was will es uns zeigen?
Also man muss da schon sagen, die Politik ist schon aufgewacht, und zwar durch den Klimaschutz. Denn Moore sind tatsächlich ein sehr wichtiges Zeichen für Klimaschutz. Sie speichern sehr hohe Mengen an CO2, aber sie sind eben wichtig auch für den Artenschutz. Und viele sind leider schon für immer verschwunden. Und trotz ihrer enormen Bedeutung für Deutschland werden eben Moore weiterhin trockengeleert. Und das ist eben ein schwerer Fehler, wie eben die beiden renommierten Moorforscher Michael Suko und Lebrecht Jeschke in ihrem übrigens 500 Seiten starken Buch vorzeigen. Die Autoren, das sind beides Biologen und die forschen schon seit Jahrzehnten zur Moorökologie. Und die sind auch international sehr bekannt. Also ihr Buch ist eben nicht nur die derzeit umfassendste populärwissenschaftliche Bestandsaufnahme der deutschen Moore, sondern die gibt auch zugleich einen tiefen Einblick in Natur- und Kulturgeschichte. Und das ist wichtig, beides. Denn wir haben tatsächlich eine große Kulturgeschichte der Moore. Die waren früher den Menschen ja immer unheimlich, weil sie in den Nebelschwaden Geister sahen. Und außerdem waren das natürlich trügerische Flächen, in denen Menschen und Tiere spurlos verschwunden. Für die Archäologen war das fantastisch, denn diese Tiere und Menschen, die da versanken, die konnte man Jahrhunderte später sozusagen unversehrt wieder ausbuddeln. Und das sind sozusagen ideale archäologische Fundstätten. Und man weiß heute eben durch diese Moorleichen viel über die Kleidung, über den Schmuck und die Werkzeuge und Waffen eben lange vergangener Hunderte zurückliegender Jahre. Auch waren die Moore früher, was man auch gar nicht weiß, Rohstoffquellen. Und zwar sehr gefragt, denn man konnte aus ihnen Eisenerz und auch Kalk gewinnen. Getrockneter Moor diente natürlich auch als Brennmaterial, das wissen wir alle. Und das Tolle war an ihm, dass er eine gleichbleibende Verbrennungstemperatur hatte und das machte ihn zum idealen Brennstoff für die Bronzeherstellung aus Kupfer und Zink. Dann hat natürlich die wilde Schönheit dieser Moore Schriftsteller und Dichter und Maler sehr fasziniert. Also es gibt da eine Menge davon. Zum Beispiel die Dichterin Annette Droste-Hülshoff hat in der, mancher wird das aus der Schule kennen, der Knabe im Moor, das verewigt diese Moore. Und natürlich im 18. Jahrhundert begann sich auch die Wissenschaft für die Moore zu interessieren.
Wie ist denn nun bei dieser Vielfalt das Buch aufgebaut? Also wie gehen die beiden Autoren daran?
Also im ersten geht es tatsächlich vor allen Dingen um die Kulturgeschichte im ersten Teil. Der zweite Teil, da erklären Suko und Jeschke sehr verständlich, finde ich, und anhand eindrucksvoller Farbfotos und zahlreicher Skizzen auch, die wichtig sind zum Verständnis, wie die Moore aufgebaut sind, welche Moortypen es gibt und was sie unterscheidet. Und ich war überrascht, es gibt tatsächlich irrsinnig viele verschiedene Typen. Es gibt Süßwasser- und Salzwassermoore, Moore sogar im Hochgebirge und an den Küsten. Die Unterschiede sind enorm. Und dann gibt es einen dritten Teil, in dem, wie Sie schon gesagt haben, 115 deutsche Moore, eigentlich die wichtigsten deutschen Moore, alle einzeln vorgestellt haben. Die beiden Autoren haben die tatsächlich alle besucht, teilweise mehrfach. Also sie berichten aus persönlicher Anschauung, was das Ganze natürlich toll macht, weil man spürt ihre Begeisterung einfach für die Moore und für die ungewöhnliche Tier- und Pflanzenwelt dieser Moore.
Bebildert ist das Buch auch. Was sieht man da?
Sehr, sehr viele, sehr beeindruckende Farbfotos von den beiden Autoren, aber auch von anderen. Also es ist tatsächlich ein großer Bildband auch. Das ist ja großformatig. Also das Ding hat wirklich gute 2 Kilo schwer ist das. Aber es ist fantastisch und es macht Spaß, eigentlich sofort aufzubrechen.
Was wollen die beiden denn mit diesem Buch erreichen?
Die wollen, und das ist der dritte Teil, dass Moore nicht mehr weiter entwässert werden für neue Viehweiden oder Torf für medizinische Bäder oder Blumenerde. Denn die Moore sind eben für 7% aller Treibhausgasemissionen, also die abgebauten, verantwortlich. Und das könnte eben eingespart werden. Sie haben es gesagt, nasse Moore braucht das Land, fordern die Autoren. Und die plädieren, wie übrigens auch das Landwirtschaftsministerium inzwischen, für die Wiedervernässung trockengelegter Moore. Und das soll in der Form der Paludikultur stattfinden. Das heißt, auf den Böden wird dann zum Beispiel Schilf angebaut. Und Schilf kann man nutzen, erstens zur Energiegewinnung und natürlich zum Häuserdecken. Und gleichzeitig kann man auch Wasserbüffel in die Moorflächen treiben und also da auch noch Fleisch gewinnen. Die Feuchtigkeit erhöht außerdem den Grundwasserspiegel, was wichtig ist, gerade heute, wir sehen es ja überall, vertrocknete Felder. Und es kühlt durch die hohe Verdunstung die ganze Landschaft rundherum. Also sehr positive Dinge. Und deswegen plädieren die Autoren auch dafür, tatsächlich das staatlich zu fördern. Das würde sich lohnen. Also das Buch, das öffnet einem wirklich die Augen für die Schönheit der Moore und eben auch für ihren Nutzen, gerade in diesen Zeiten des Klimawandels.
Johannes Kaiser, vielen Dank über das neue Sachbuch von Michael Suko und Liebrecht Jeschke, Deutschlands Moore, ihr Schicksal in unserer Naturlandschaft, erschienen im Verlag Natur und Text. 544 Seiten mit vielen Bildern, großformatig 69 € im Buchhandel. Und auch diese Buchkritik finden Sie bei uns im Internet auf deutschlandfunkkultur.de.